Dieser Podcast wird Ihnen von Credit Suisse Global Research präsentiert. Der Artikel ist im November 2011 im Global Investor zum Thema Erben und Vererben erschienen. Große Erwartungen. Menschen vererben ihren Besitz aus den unterschiedlichsten Gründen. Sei es aus reiner Selbstlosigkeit, aus dem Wunsch heraus, ihre Kinder für ihre Zuwendung zu entlohnen oder auch ganz ohne jeden konkreten Grund. Während Erbschaften einst einen respektablen Weg darstellten, das eigene Auskommen zu sichern, hat das Konzept im 20. Jahrhundert gegenüber selbst erschaffenem Reichtum an Bedeutung verloren. Die aktuelle Schwäche der Wirtschaft könnte in dieser Frage jedoch eine erneute Umkehr bewirken.
Von Donald Cox, Ökonom, Boston College. Donald Cox ist Professor für Ökonomie am Boston College mit Schwerpunkt generationsübergreifende Transfers. Vor seiner jetzigen Tätigkeit war er Assistant Professor an der Washington University und Ökonom am Hoover Institute der Stanford University. Darüber hinaus war er 2 Jahre lang als Ökonom bei der Federal Reserve Bank of New York tätig. Donald Cox schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Boston University im Jahr 1980 mit einem PhD ab.
Erbschaften haben zwar gegenüber früheren Jahrhunderten an Bedeutung verloren, stellen jedoch für viele Menschen auch heute noch einen wichtigen Faktor dar. Es gibt zahlreiche Gründe, die Menschen dazu bewegen, eine Erbschaft zu hinterlassen. Das fängt an bei reiner Selbstlosigkeit und reicht bis hin zum Versuch, die eigenen Nachkommen zu manipulieren. Das Konzept der Vererbung geht vermutlich bis an die Anfänge der evolutionären Moderne zurück, als sich vor rund 10.000 Jahren erste Formen der Landwirtschaft entwickelten. Seit dieser Zeit haben Erbschaften dazu beigetragen, Ungleichheiten zu erhalten. Sie haben Menschen zum Anlegen von Ersparnissen bewegt, Familiendynastien ermöglicht, Zwist unter Geschwistern gesät und vieles mehr. Bereits seit Adam Smith widmen sich die Wirtschaftswissenschaften der Untersuchung des Erbschaftswesens. Das Interesse an diesem Forschungsgegenstand hat jedoch spürbar zugenommen, seit in den 1980er Jahren Lawrence Kotlikoff von der Boston University und Lawrence Summers, damals an der Harvard University tätig, einen Aufsatz veröffentlichten, wonach die Amerikaner nicht vorwiegend für die Rente sparen, sondern ganz generell für mehr Wohlstand. Aus dieser Perspektive kann man Konzepte wie Sparen oder Wohlstand nur verstehen, wenn man den Blick von der Einzelperson auf die ganze Familie ausweitet. Die in der Folge angestellten zahlreichen Untersuchungen kamen mehrheitlich zu dem Schluss, dass Erbschaften einen kleineren Teil zur Vermögensbildung beitragen als ursprünglich angenommen. Dennoch wird das Konzept der Vererbung seitdem intensiv untersucht und zunächst einmal muss man sich mit den grundsätzlichen Motiven auseinandersetzen, die Menschen dazu bringen, anderen Menschen ihr Vermögen zu vermachen. In seiner wegweisenden Arbeit zur Familienökonomie kommt der Ökonom und spätere Nobelpreisträger von 1972 Gary Becker von der University of Chicago zu dem Schluss, dass selbstlose Elternliebe die treibende Kraft hinter der Übertragung von Familienvermögen ist. Die Logik der Aussage liegt auf der Hand. Biologen argumentieren ähnlich, um die elterliche Fürsorge von Tieren auf der ganzen Welt zu erklären. Warum soll diese Erklärung nicht auch für Menschen gelten? Grundlegende Muster scheinen tatsächlich für das Konzept der Selbstlosigkeit zu sprechen. Vererbende Eltern sind tendenziell finanziell besser gestellt als erbende Kinder. Da Geld von reich zu weniger reich fließt, spricht das Muster für altruistische Motive. Zudem verbleiben vererbte Güter in den meisten Fällen innerhalb der betreffenden Familie. Auch dieser Umstand spricht für das von Becker angenommene Konzept der Bevorzugung der eigenen Sippe. Die Idee der Vererbung nach selbstlosen Grundsätzen ist jedoch keinesfalls unumstritten. Echter Altruismus würde Eltern vermutlich schon früher zum Geben bewegen, wenn ihre Kinder jünger und finanziell weniger gut gestellt sind, anstatt erst den eigenen Tod abzuwarten. Obwohl bereits ein erheblicher Teil der vorhandenen Geldmittel noch zu Lebzeiten der Eltern übertragen wird, decken sich die Muster nicht vollständig mit dem Konzept reiner Selbstlosigkeit. So richtet sich die Übertragung der elterlichen Vermögenswerte deutlich weniger häufig nach den finanziellen Engpässen der Kinder, als dies bei altruistischen Motiven zu erwarten wäre. Ein anderes Motiv wurde 1985 von B. Douglas Bernheim von der Stanford University sowie von Summers und André Schleifer von der Harvard University eingeführt. Es ist die Idee der Vererbung als eine Art Austausch, als Gegenleistung für Zuwendung und Pflege der Eltern im Alter. Tatsächlich erhalten reichere Eltern tendenziell mehr Zuwendung von ihren Kindern, etwa in Form von Besuchen, was allerdings nur für Familien mit mehreren Kindern gilt. Möglicherweise sind Einzelkinder weniger leicht zu manipulieren, da sie keine geschwisterliche Konkurrenz zu befürchten haben. Es leuchtet nicht ein, warum Erbschaften nur von einem einzigen Motiv getrieben sein sollten. Kathleen McGarry von der University of California in Los Angeles und Audrey Light von der Ohio State University haben herausgefunden, dass Eltern bei der Frage nach der ungleichen Verteilung ihrer Erbschaft unterschiedlich antworten. Einige nennen altruistische Motive als Grund, andere begründen ihre Entscheidung mit dem vorgenannten Prinzip der Gegenleistung. Darüber hinaus können sich die Motive durchaus überschneiden. Jemand könnte beispielsweise ein Vermögen anhäufen, um im Notfall hohe Gesundheitskosten decken zu können. Tritt ein solcher Fall nicht ein, fließt das Geld in Form einer Erbschaft schließlich an die Kinder. McGarry und Light konzentrierten sich bei ihren Studien auf Fälle, in denen Eltern eines ihrer Kinder bevorzugten. Besonders knifflig für Forscher ist jedoch die Tatsache, dass in den allermeisten Fällen die Erbschaft gleichmäßig auf alle Kinder verteilt wird. Dieses Muster widerspricht der Idee der Gegenleistung, da in diesem Fall derjenige Nachkomme Anspruch auf einen größeren Anteil der Erbmasse hätte, der das größte Engagement gezeigt hat. Die Tatsachen widersprechen jedoch auch dem altruistischen Konzept, da ansonsten das schwächer gestellte Kind einen Vorteil erwarten könnte. Bernheim und Sergei Severinov von der University of British Columbia postulieren, dass Eltern mit einer gleichmäßigen Verteilung ihres Erbes demonstrieren möchten, dass sie keines ihrer Kinder bevorzugen. Dennoch bleibt die Frage bestehen, warum Eltern damit bis nach ihrem Tod warten sollten. Rivalität unter Geschwistern kann mitunter rücksichtslos sein, und Finanzplaner belegen zahlreiche Beispiele, bei denen Geschwister verbissen um das vermachte Haus der Eltern kämpften. Diese Rivalität ist tief in unserer Evolution verwurzelt. Eine Mutter mag ihre beiden Kinder gleichermaßen lieben, aber jedes der Kinder liebt sich selbst mehr als seinen Bruder bzw. seine Schwester. Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass wir vermeintlich bewusste Motive für das Vererben überbewerten, wo vielleicht einfach Zufall im Spiel ist, also der Erblasser es schlicht versäumt hat, sein Vermögen bis zu seinem Tod vollständig aufzuzehren. Eltern können ein Vermögen anhäufen, weil sie auf lange Sicht ihren Konsum sichern möchten, sich aber keine rentenbasierte Altersvorsorge leisten wollen oder können. Auch wenn sie sich weniger um das Wohlergehen ihrer Kinder als vielmehr um ihr eigenes finanzielles Wohl sorgen, würde ihr Vermögen an die Kinder fallen, falls die Eltern vorzeitig sterben. Entsprechend wäre die Erbschaft rein zufällig. Diese Art von zufälligen Erbschaften könnte auch der Grund sein, warum in aller Regel gleiche Erbteile auf alle Kinder entfallen. Jemand, der nicht die Absicht hat, bewusst zu vererben, wird mit geringerer Wahrscheinlichkeit ein Testament verfassen. In den meisten Ländern erhalten alle Kinder den gleichen Anteil am Erbe, wenn kein Testament vorliegt. Der Versuch einer Einteilung aller Erbschaften in gewollte und zufällige Vorgänge ist eine ständige Streitfrage. In den USA versuchte sich Michael Hurd vom Think Tank der Rand Corporation an dieser Frage, ohne jedoch substanzielle Nachweise für bewusstes Vererben zu finden. Jüngere Untersuchungen der gleichen Fragestellung mit besseren Daten zeigen eine deutliche Dominanz der bewussten Vererbung auf. Darüber hinaus erklärten fast 3/4 der befragten älteren Amerikaner in der Health and Retirement Study einer langfristigen Studie der University of Michigan aus dem Jahr 1992, dass sie es für wichtig erachten, ihren Kindern einmal Geldmittel zu hinterlassen. Wie lautete also die Schlussfolgerung? Wie Salz oder Backpulver wird das Mittel der Vererbung zu den unterschiedlichsten Zwecken eingesetzt? Trotz der Komplexität des Themas haben Thomas Piketty von der Paris School of Economics und J. Bradford DeLong von der University of California in Berkeley eine einfache Regel zur Feststellung der Bedeutung von Erbschaften innerhalb einer Gesellschaft aufgestellt, und zwar unabhängig vom jeweiligen Motiv für die Vererbung. Demnach sollten Erbschaften in langsam wachsenden Volkswirtschaften eine größere Rolle bei der Vermögensbildung spielen als in Volkswirtschaften mit starkem Wachstum. In einer technologisch stagnierenden, landwirtschaftlich geprägten Volkswirtschaft stammen Vermögen vollständig aus Erbschaften. Der zentrale Vermögensgegenstand, der landwirtschaftliche Familienbetrieb, wird von einer Generation an die nächste vererbt. In einer rasch wachsenden Wirtschaft indes sind die Kinder in den meisten Fällen finanziell besser gestellt als ihre Eltern, sodass eine Erbschaft im Vergleich zu selbsterworbenem Wohlstand stark an Bedeutung verliert. Selbst erwirtschafteter Wohlstand ist keine Ausnahme mehr und erlangt eine größere Popularität als geerbte Vermögen. Das Wachstumsszenario beschreibt eine meritokratische, also auf Verdienst basierende Gesellschaft, in der die Stellung des Einzelnen durch seine Arbeit definiert wird. Die alte Gesellschaft basierte auf Bezügen aus dem eigenen Vermögen und die Stellung eines Individuums war bestimmt durch Geburt, Heirat oder beides. DeLong fasst den Wandel der Zeit treffend damit zusammen, wie eine Zeitgenossin von Jane Austen ihren angehenden Gemahl ausgewählt hätte. Die zentrale Frage hätte nicht gelautet, welcher Arbeit geht danach, sondern was wird er einmal erben? Diese Zeiten könnten jedoch wiederkehren. Piketty hat gerade eine aufwendige Studie zu Erbschaften in Frankreich aus 3 Jahrhunderten abgeschlossen. Die Ergebnisse legen nahe, dass Erbschaften im 19. Jahrhundert tatsächlich größte Bedeutung hatten, im Zuge des wirtschaftlichen Wachstums Ende des 20. Jahrhunderts jedoch in den Hintergrund traten. Die Studie prognostiziert eine Rückkehr der Erbschaft zu ihrer alten Bedeutung bis zum Jahr 2050. Auch hier basiert die Einschätzung auf der schlichten Logik des vorhandenen Wirtschaftswachstums, wo die Prognosen für die kommenden Jahrzehnte bescheiden ausfallen. Was soll man von einer solchen Wende halten? DeLong zufolge galten Erbschaften einstmals als hoch angesehenes Mittel, ein Vermögen anzuhäufen. Das gesamte Erbe entfiel auf den ältesten Sohn, der dann den bestehenden Wert für die eigenen Erben zu sichern hatte. An ihm war es, die familiäre Linie fortzusetzen. In späteren Zeiten wurde eine Erbschaft jedoch beinahe als unschicklich betrachtet, so als ob der Erbe das Geld nicht wirklich verdient hätte. Diese Haltung spiegelte sich auch in der hohen Besteuerung großer Erbschaftsvermögen in den USA in der Zeit nach der Depression im 20. Jahrhundert wieder. Wenn Steuersätze tatsächlich eine gewisse Aussagekraft besitzen, so kann der Trend zu einer gemäßigteren Besteuerung von Erbschaften in manchen Ländern vielleicht als Zeichen dafür verstanden werden, dass sich die öffentliche Meinung gegenüber Erbschaften ein weiteres Mal ändert. Während eine Prognose der öffentlichen Meinung stets riskant ist, lässt sich eine Vorhersage für den Erbschaftstrend relativ leicht treffen. Pikettys Berechnungen lassen einen klaren Aufwärtstrend erkennen. Sollten sich Erbschaften erneut als zentralen Faktor bei der Schaffung des nationalen Wohlstands etablieren, wäre dies nicht das erste Mal, dass sich der Schwerpunkt der Gesellschaft von der Leistungserbringung zum Rentenbezug verschiebt. Nach der Entstehung der Menschheit beschränkte sich der materielle Besitz des Einzelnen über 100.000 Jahre lang auf das, was er oder sie als Jäger oder Sammler bei sich tragen konnte. Mit der Entwicklung der Landwirtschaft änderte sich dies, da Kinder nun den Hof ihrer Eltern erben konnten. Das Konzept der Vererbung behielt seine zentrale Bedeutung vermutlich ununterbrochen über die Jahrtausende bis ins 20. Jahrhundert hinein, als Neureiche, die ihren Reichtum selbst erarbeitet hatten, in die obere Riege der Vermögensverteilung drängten. Die Aussichten auf ein schwaches Wirtschaftswachstum weisen jedoch darauf hin, dass Erbschaften erneut an Bedeutung gewinnen könnten. Und dann heißt es wieder, was wird er oder sie erben?